Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Hallo und herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Wie immer live per App zugeschaltet. Wir haben heute den 21. April. Und wie alle anderen auch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, draußen in der Vogelwelt boomt es. Ich habe viele Mails von verschiedensten Beobachtungen. Und das Grün beginnt zu sprießen gleichzeitig. Wir haben gerade unterschiedlichste Stadien draußen parallel ablaufen. Wir haben brütende Vögel, wir haben Vögel, die aber noch ankommen. Wir haben auch noch Vögel, die noch erwartet werden, die noch ausstehen. Und Vögel, die auch schon lange erwartet wurden, in den letzten Tagen angekommen sind. Und was mich besonders freut, ist eine Meldung von vielen verschiedenen Leuten, die auch selber überrascht sind, die plötzlich Wendehälse sehen überall. Ich weiß nicht, ob das gleich zu deuten ist, dass die Populationen nach oben gehen, weil die Wendehälse sind stark bedroht, würde ich mal sagen, weil sie so spezialisiert sind und auf alte Bäume angewiesen sind, in denen Höhlungen sind, wo sie brüten können. Aber auf jeden Fall ist das eine freudige Nachricht. Und bevor wir weitermachen mit unserem Vogelsprache-Alphabet, möchte ich gerne eine Mail vorlesen, weil da eine spannende Frage drin steckt. Und zwar ist das die Mail von Magdalena. Sie schreibt, eine Frage habe ich an dich. Ich beobachte seit einigen Wochen ein Turmfalkenpärchen in der Nähe unseres Gartens. Wenn sie rufen, ist mir noch nie ein Alarm der Singvögel aufgefallen. Stellen Turmfalken also keine Gefahr für Jungvögel dar? Ich hätte gedacht, dass sie zur Brutzeit, statt Mäuse zu jagen, auch mal ein Nest plündern. Die Mail kam aus Passau. Danke an Magdalena. Also, wenn ein Turmfalkenpärchen, und wer keine Turmfalken kennt, es sind die häufigsten Falken, die wir in unseren Breiten haben, die oft über den Feldern stehen und bekannt sind sie durch ihr Verhalten des Rüttelns. Das heißt, sie schlagen mit den Flügeln auf eine bestimmte Art und Weise, sodass sie auf einer Stelle stehen können, spreizen dabei den Schwanz etwas ab und schauen angestrengt nach unten. Und das ist ein Verhalten, es dient dem genauen Beobachten, denn wenn ich mich nicht bewege, bin ich in der Lage, besser Bewegungen von anderen Tieren wahrzunehmen. Und sie schauen unten vor allem nach Mäusen, weil der Turmfalke ist ein bisschen eine Ausnahme zu den anderen Falken. Die Turmfalken sind spezialisiert auf Mäuse. Ich habe sogar mal gelesen, dass sie in der Lage sind, ultraviolettes Licht zu sehen und das ist bei Mäuse, das ist in Mäuseurin drin und dass sie durch ihre Flüge über die Felder und durch ihr Rütteln und Stehenbleiben nach vermehrten Flecken von Mäusepipi schauen und das sind die Stellen, an denen sie dann zur Hauptjagd aufrufen. Und dazu kommt noch der Größenunterschied, den wir bei vielen Greifvögeln haben. Das Männchen ist hier viel, viel kleiner als das Weibchen. Das Männchen könnt ihr erkennen an dem grauen Schwanz mit einer schwarzen Endbinde und das Weibchen um einiges größer als das Männchen mit einem gebänderten, braun-schwarz gebänderten Schwanz. Und diesen Größenvergleich, dafür muss man ein Gefühl kriegen. Und am besten geht es natürlich, wenn beide Individuen in der Nähe sind oder nebeneinander zu sehen sind. Und Größe zu erkennen, vor allem auf Entfernung, ist eine komplizierte Sache. Aus der Farblehre wissen wir, dass ein dunkler Gegenstand vor einem hellen Hintergrund kleiner wirkt, als er ist. Und ein heller Gegenstand vor einem dunklen Hintergrund größer wirkt, als er ist. Und das Gleiche gilt natürlich für die Vögel. Deswegen Vorsicht mit dem Größenvergleich. Mir geht es immer noch oft so, wenn die Schwalben hier fliegen vor einem entweder bewölkten weißen Himmel oder einem klar blauen Himmel, spielt mein Gehirn mir oft Streiche und ich denke, oh, da oben fliegt ein Falke und beim zweiten Mal hinschauen sehe ich, ach nein, es ist eine Schwalbe, nur die ist viel, viel näher dran. Da fällt mir noch eine kleine wunderschöne Geschichte ein, wo wir auf einer Vogelwanderung waren, am frühen Morgen und eine Teilnehmerin sagte dann, schaut mal da oben, der Vogelschwarm, und zeigte ganz aufgeregt nach oben. Seht ihr den nicht? Und alle schauten nach oben. Wir haben da hingeguckt, wir haben nichts gesehen. Und sieh da! Und plötzlich zoome ich so rein mit den Augen und gucke so die verschiedenen Ebenen im Himmel ab und sehe 4 Meter über uns einen Mückenschwarm fliegen, der auf einer Stelle hin und her schwirrte. Und ja, tatsächlich, wenn man den betrachtet hat und die Distanz völlig missachtet hat, dann konnte das so wirken wie ein weit entfernter Starenschwarm weit oben. Und es gab herzliches Gelächter, als sie das feststellte. Zurück zu unseren Turmfalken. Die sind also auf Mäuse spezialisiert. Immer wieder höre ich aus den Städten, dass sie auch Tauben reißen. Und das ist eher Falkenart. Der Falke hat schmale, spitz zulaufende Flügel, was ihn zu einem außergewöhnlich wendigen und vor allem schnellen Flieger macht. Unser schnellstes Tier, so ein Superlativ, mit dem man Kinder immer gut beeindrucken kann, ist unser Wanderfalke. Ich habe gelesen, bis zu 240 km/h, manche Bücher schreiben bis zu 300 km/h. Ich weiß nicht genau, wie schnell, auf jeden Fall fliegt er extrem schnell, indem er seine Flügel anlegt und sich einfach nach unten stürzen lässt, aus oben, aus dem von oben kommend, aus dem Himmel. Und was er anvisiert in diesem Sturzflug, sind hauptsächlich Tauben, aber er nimmt natürlich auch andere Vögel. Und wenn er sie trifft, berührt er sie nur beim Vorbeifliegen. Und dieser Aufprall, dieser Schlag ist durch die Geschwindigkeit so kraftvoll, dass das Tier in dem Augenblick sofort stirbt und nach unten trudelt und der Falke in mehreren Pirouetten den Vogel aus der Luft fängt. Und ich habe es selber noch nicht beobachtet, aber wie gesagt, immer wieder aus Berlin vor allem gehört, von den Kirchturmen, wo die Falken gerne brüten, die Turmfalken, dass sie dort gerne auch Tauben schlagen. Warum nicht? Da gibt es ja so viele Tauben. Und das wäre mal eine spannende Beobachtung, ob ihr sowas mal direkt live beobachten könnt. Und wenn einer von den beiden sich an eine Taube ranmacht, dann wäre meine starke Vermutung, dass das hauptsächlich das Weibchen ist. Weil es um einiges größer ist, wie gesagt, und so ein Männchen hat eine Größe, dem traue ich nicht so richtig zu, eine Taube zu schlagen. Eine Amsel vielleicht, keine Taube. Aber prove me wrong. Und das ist auch einer der Hauptgründe. Es gibt verschiedene Interpretationen, ja, warum diese Geschlechter so unterschiedlich groß sind. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass wir, wenn wir unterschiedliche Größen haben, natürlich auch ein viel größeres Beutespektrum haben und nicht so sehr angewiesen sind auf eine bestimmte Nische und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, unsere Jungvögel zu versorgen und für uns selber gut zu sorgen. Und das zeigt auch schon, dass das Leben eines Jägers nicht so leicht ist. Ja, viele, viele Jagdversuche gehen fehl oder manchmal braucht es mehrere Anläufe, bis man dann wirklich Beute macht. Ich habe einen Sperber bei uns auf dem Hof mal beobachtet, der hat es auf die Schwalben abgesehen, hat immer wieder versucht, sich so eine Schwalbe aus der Luft zu holen. Und diese Schwalben sind wendig und schnell. Einen Baumfalken habe ich schon mal beobachtet, wie er eine Schwalbe gefangen hat. Ein Sperber bisher noch nicht, aber ich würde behaupten, wenn er clever ist und geschickt aus dem Schatten heraus, aus einem gut unerkannten Versteck heraus angreift, kann er es durchaus schaffen. Und als dann die Schwalben alle in der Scheune verschwunden sind und der Sperber immer noch leer ausgegangen war, saß er auf dem Scheunentor genau über uns, wenige Meter, und verschnaufte kurz und dachte mir, okay, was macht er jetzt? Er geht wahrscheinlich ins Bett, ins Nest, auf seinen Schlafbaum. Aber weit gefehlt, denn als die Schwalben in der Scheune verschwunden sind, kamen die Fledermäuse heraus. Und hat er tatsächlich 3 Versuche hat er gestartet, sich noch eine Fledermaus zu schnappen, was nun mal noch eine Stufe höher, schneller, unerreichbarer ist als eine Schwalbe. Zurück zur Frage von Magdalena. Flügge Jungvögel stehen allerdings auf ihrer Beuteliste. In einem Blick, sie hat nicht Flügge, das habe ich dann zurückgeschrieben. Jungvögel im Nest, würde ich behaupten, sind nicht gefährdet, von einem Turmfalken aus dem Nest herausgeholt zu werden. Weil der Turmfalke ist wirklich ein Aus-der-Luft-Jager, wo er sich auf bewegte Beute herunterstürzt. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Turmfalkenpärchen, was Magdalena besucht hat, die Jungvögel auf seiner Speiseliste hat. Und wenn so ein Turmfalke weit oben fliegt und kiek, 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 kiek seinen Ruf erschallen lässt, stört es da unten die Singvögel erstmal nicht, weil der Abstand ist sehr, sehr weit. Und Vögel können äußerst genau einschätzen, welche Distanz für sie gefährlich ist und welche nicht. Und genau das sagen die Singvögel der Magdalena, denn sie schlagen keinen Alarm. Also wird der Atomfolge, genauso wie du es vermutet hast, auch keine Gefahr für die Singvögel und auch nicht für die Jungvögel sein in dem Augenblick. Aber wenn er zur Gefahr wird, werden die Vögel das sehr genau verlauten können. Und dann habe ich noch eine zweite E-Mail bekommen. Die fand ich ganz herrlich, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Der Gregor schreibt: Hallo Paul, auch mein 5-jähriger Sohn Ludwig lauscht dir gebannt. Jetzt hat er mich gebeten, dich um Hilfe zu bitten. Neben vielen anderen Vögeln, die wir mittlerweile schon persönlich kennen, zählen 2 Eichelhäher zu unseren täglichen Gästen im heimischen Garten. Sie sitzen gerne in einer der Birken oder stibitzen sich Nüsse aus dem Futterhaus des Eichhörnchens. Ludwig ist von den blauen Federn ganz fasziniert und hätte natürlich gerne, dass der gute Eichelhäher mal eine dalässt. Das hat er bislang allerdings nicht getan. Mein Sohn hat mir aufgetragen, den Vogel um diese Spende zu bitten. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht wisse, wie ich dem Eichelhäher diese Bitte übermitteln soll. Da hat Ludwig ganz pragmatisch festgestellt, dass du doch die Sprache der Vögel sprichst. Sein Lieblingsmerksatz: hör gut zu, Gudrundu. Daher soll ich dich fragen, wie wir den Eichelhäher erklären sollen, dass er doch bitte mal so eine tolle blaue Feder in unseren Garten lassen soll. Diesen Wunsch konnte ich dem kleinen Mann nicht abschlagen und schreibe dir nun diese Mail. Vielleicht hast du ja eine Idee für uns. Und Eichelhäherfedern, das kann ich gut verstehen, sind wunderschön und haben überraschend knallige Farben und eine super schöne Zeichnung. Also es sind sehr besondere Federn. Und zwar handelt es sich da um die großen Oberarmdecken. Das heißt, Handschwingen vorne am Flügel, Armschwingen am hinteren Teil des zum Körper gewandten Teil des Flügels. Die haben oben und unten Deckfedern. Und die oberen Deckfedern geben oft Farbnuancen, an denen wir gut die Vögel erkennen können, wieder. Und da gibt es 3 verschiedene Schichten. Es gibt große, mittlere und kleine. Und die großen sind die, die so wunderschön blau leuchten, obwohl auch an den Hand- und auch an den Armschwingen ganz unten an der Basis, an der Außenfahne, also die, die der Sonne ausgesetzt ist, auch so blau-weiß-schwarze kleine Reste zu erkennen sind. Und was ich machen würde an deiner Stelle, Ludwig: ich würde nicht darauf warten, dass der Eichelhäher dir eine Feder im Garten lässt, weil noch braucht er seine ganzen Federn. Die Mauser beginnt nach der Brut, obwohl größere Vögel auch zwischendurch mal mausern, aber so die meisten Eichelhäher-Mauserfedern, das heißt die Federn, die fallen gelassen werden, um dann eine neue wachsen zu lassen, das sind abgenutzte Federn, wie so das Wechseln vom T-Shirt, sehr unterschiedlich, wie oft manche Vögel das machen, wird hauptsächlich dann gemacht, wenn sie ihr Federkleid nicht mehr so stark brauchen wie jetzt. Und jetzt ist ihr Fokus, ihre Aufmerksamkeit, Konzentration darauf gerichtet, die Brut durchzubekommen und nicht ihr Federkleid zu erneuern, weil das braucht auch viel Kraft. Die brauchen viel Proteine und gute Nahrung, viele Beeren und so weiter, Insekten, um diese Federn wachsen zu lassen, weil die entstehen aus ihrem eigenen Blut. Und dafür ist der Herbst eine wunderbare Jahreszeit. Was ich machen würde an deiner Stelle ist, ich würde mir einen Wald oder einen Park suchen. Da würde ich mal rumlaufen und dann würde ich schauen, entdeckst du irgendwo einen Habicht oder einen Sperber? Vielleicht findest du auch hier oder da die eine Rupfung, das heißt mehrere Federn auf einem Haufen, an dem die Federkiele unten noch ganz sind. Und wenn du die in die Hand nimmst, auf den ersten Blick ganz sind, wenn du die in die Hand nimmst, wirst du bei der einen oder anderen Feder feststellen, dass da so ein Knick dran ist da unten. Das ist die Stelle, wo der Schnabel von dem vogeljagenden Beutegreifer reingegriffen hat, um die Feder rauszuziehen. Die rupfen sozusagen den Vogel an einem bestimmten Ort, unterschiedlich je nach Art, welche Orte sie da wählen, um dann das Fleisch zu fressen oder zu verfüttern. Und Tauben sind gern genommene Beutetiere. Das heißt, Taubenrupfung findet man relativ häufig. Und wenn du viele Rupfungen findest, dann weißt du, dass da irgendwo ein Habicht oder ein Sperber ist. da Eichelhäher auch relativ häufig sind, wird er vielleicht irgendwann auch mal einen Eichelhäher erwischen. Und das würde ich machen. Ich würde in Gegenden gehen, wo Sperber und Habicht unterwegs sind. Und lieber noch den Sperber, auch da ist das Weibchen viel größer und die lieben es in so kleine Schonungen. Also da, wo junge Bäume dicht an dicht stehen, da im Versteck lieben dieses ihre Vögel zu rupfen. Da würde ich hingehen und nach solchen vorbereiteten Federsammlungen, ja, das ist das, was die uns schenken, suchen in der Hoffnung, eine dieser Eichelhäher zu finden, Eichelhäherfedern zu finden. Weil es wird eine Weile dauern, bis der Eichelhäher bei euch im Garten Federn lassen wird. Und dem wünschen wir, dass der noch lange Zeit hat, dass er seine Brut da durchziehen kann. Und eine gute, das ist ja, wenn man rausgeht und etwas sucht, kennt ihr wahrscheinlich alle, findet man selten das, was man sucht. Vor allem ist man im Tunnelblick und hat seinen Fokus nur auf eine Sache, in diesem Fall Federn, Federn, Federn. Blau, schwarz, weiße, kleine Oberarmdecken schwingen vom Eichelhäher. So funktioniert es nicht. So wirst du nicht auf deine Rupfung stoßen. Ich habe da so einen kleinen Trick, den ich gerne mache. Ich gehe bei mir zu Hause, suche ich mir einen schönen Ort und euer Garten scheint super geeignet zu sein. Vielleicht seht ihr sogar den Eichelhäher. Und dann sage ich, ich möchte gern eine Feder finden heute. Entweder sage ich es laut oder ich denke es einfach nur und stelle mir schön diese Eichelhäherfeder vor. Und dann lasse ich es los. Dann stapfe ich los in die Ecke, in die es mich zieht. Und der Trick ist dann, um weg vom Suchen hin zum Finden zu kommen, ist seiner Neugier zu folgen. Und alles, was einen interessiert in dem Augenblick, dem nachzugehen. Also ich suche eigentlich eine Feder, aber ich sehe gerade einen Schmetterling. Und dann beobachte ich diesen Schmetterling. Folge dem vielleicht. Dann führt er mich an einen alten, dicken, fetten, knorrigen Baum, der interessant aussieht. Und dann schaue ich mir diesen Baum an. Und dann sehe ich darunter abgefressene Zapfen und schaue mir diese Zapfen an. Und so hangele ich mich von einem Phänomen, das meine Neugier gepackt hat, zum nächsten und vergesse darüber, dass ich eigentlich ja Eichelhäherfedern finden will. Und in vielen Fällen, es funktioniert natürlich nicht immer, aber in sehr vielen Fällen, am Ende von meinem Spaziergang oder manchmal auch überraschend schnell, stolper ich über die erste Rupfung, wenn ich auf der Suche bin nach Federn. Und dann über die zweite. Und plötzlich liegt da diese wunderschöne Eichelhäherfeder, die ich mir vorgestellt habe. Und erst in dem Augenblick macht es plötzlich so Klick, als ob der Groschen gefallen ist, als ob ein Licht angeht und denkt, ach so, stimmt. Ich war ja eigentlich unterwegs, um eine Feder zu finden, und zwar genau diese. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's sehr wohl. Das würde ich dir empfehlen, probier das doch mal aus. Super. Danke für eure Mails. Hat echt Spaß gemacht, drüber nachzudenken, und ich finde es immer wieder herrlich, wenn ihr es schafft, eure Kinder mit zu motivieren und Kinder mitzureißen ins Vogelfieber. Ich selber kenne das aus eigener Erfahrung, die eigenen Kinder manchmal zu motivieren, kann sehr herausfordernd sein. Und ich habe es inzwischen letztendlich aufgegeben und bemerke, dass seitdem ich das nicht mehr will und da nicht mehr irgendwie einen inneren Druck habe, schauen die ganz von selbst. Neulich lag mein Sohn nachts im Bett und sagt, sag mal, ist das jetzt gerade die Amsel, die das singt? Und dann sagt meine Frau, nein, das ist die Nachtigall, die Papa, wo Papa sich gestern so gefreut hat, dass sie gekommen ist. Dann sagt er, ja, ja, stimmt, das hatte ich auch im ersten Augenblick hatte ich das auch im Kopf. Und dann lauscht er der Nachtigall und heute sagt er zu mir, am helllichten Tag, wo Amsel, Mönchgrasmücke und Nachtigall aus der gleichen Hecke singen, dann sagt er, Papa, hör mal, neben der Amsel, da ist die Nachtigall. Und zeigt genau den richtigen Gesang heraus, der zur Nachtigall passt. Und meine Tochter, die Große, fragt mich heute Abend, bevor wir ins Bett gehen, Papa, ist das jetzt die Amsel? Es war auch die Nachtigall, die einen ähnlichen Ruf gemacht hat wie eine aufgeregte Amsel. Und ich sagte, nee, das ist die Nachtigall. Aber eine Amsel macht doch so, tick, 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 wenn sie so aufgeregt ist, oder? Dann sage ich, ja, genau, eine Amsel macht so. Dann sagt sie, ja. Und ist es besser, wenn man eine Amsel nachmacht, wenn die so macht? Dann nimmt sie ihre Hand und imitiert einen Schnabel und pickt wild in der Luft herum. Oder wenn man so macht und nimmt die Hand weg und pickt einfach nur mit ihrem Kopf, spitzt ihren Mund und pickt so in der Luft. Und dann musste ich mich natürlich entscheiden für das eine oder andere. Ich fand es mit der Hand. Sah authentischer aus. Und sie, aha. Ja, und dann macht bei ihr Klick. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was ihr von den Kindern super, super lernen könnt, wie euer Körpergedächtnis eingeschaltet wird, indem ihr euch daran erinnert, euren Körper mit zu involvieren. Und ich mache das sehr oft bei den Rufen und bei den Stimmen. Zum Gesang oder zum Ruf, zum Klang eines Vogels eine Handbewegung dazu, die für mich passt. Ja, vielleicht sowas wie so eine dirigierende Bewegung. Manchmal muss der ganze Körper auch mitzucken. Wenn der Zilzalp singt, geht es gar nicht anders, als in dem Dreitakt mitzuwippen. Ja. Oder einen Flügelschlag zu imitieren. Ja, erst wenn ihr wirklich den inhaliert habt und körperlich verstanden habt, dann seid ihr auch in der Lage, Hohltaube und Ringeltaube am Flügelschlag voneinander zu unterscheiden. Das ist gar nicht so leicht. Sie sehen sich auf weite Entfernung sehr, sehr ähnlich. Also nutzt euren Körper an allen Stellen, wo ihr könnt. Und wenn da viele Leute drumherum sind, fangt nicht an, wild rumzuzappeln. Damit fallt ihr nur unnötig auf. Und wenn alle auf euch gucken, gucken auch die Vögel auf euch, weil die sind Meister im Lesen von Körpersprache, also achten die auf alles, was um sie herum passiert, sondern macht die Bewegung unauffällig unter dem T-Shirt, in der Hosentasche oder leicht vor euch ein leichtes Dirigieren und Tirillieren und Spielen mit den Fingern. Und vielleicht wird es dem einen oder der anderen so gehen wie mir, dass manchmal ich ein Geräusch höre oder einen Gesang und da meine Finger anfangen zu zucken, bevor mein Hirn sich einschaltet, um darüber nachzudenken, wer singt hier denn gerade? Gut, wir wollten ja eigentlich noch zum Vogelsprache-Alphabet kommen. Ich bin so ein bisschen abgedriftet durch diese beiden wunderbaren E-Mails. Dann lasst mich nur zwei Vögel zumindest noch erwähnen, warum die gut für unser Vogelsprache-Alphabet sind. Wir fangen diesmal von hinten an, bei unserem Alphabet, mit Z. Und ihr ahnt es schon, es ist der Zilpzalp. Der Zilpzalp eignet sich deswegen so gut, weil man ihn sich super merken kann. Weil er so ruft, wie er heißt. Was übrigens für viele Vögel gilt. Einen kennt ihr alle, das ist der Kuckuck. Noch einen kennt ihr alle, das ist der Uhu. Bei der Krähe ist es ein bisschen versteckter. Kra, kra. Beim Raben, ra, ra. Beim Girlitz, weil sein Flugruf ist Girlit, Girlit. Beim Stieglitz, Flugruf Stieglit, Stieglit. Kiebitz, Kiebit, Kiebit. Und viele, viele andere Vögel, in deren Namen ihre Rufe oder Gesänge mit eingebaut sind. Und der Zilpzalp ist erstens ein sehr häufiger Vogel. Er hat einen einfachen Gesang, den wir gut erkennen können. Gehört zu einer Familie, die alle einen ähnlichen Charakter haben. Ja, Waldlaubsänger, Fittes, die kleinen Zweigsänger. Und brütet bodennah und hat einen ganz klar erkennbaren Kontaktruf mit seinem Huit. Huit. Und wenn dieser Kontaktruf schneller und intensiver gerufen wird, hat das meist etwas zu bedeuten, wenn keine Antwort kommt. Ja, dann könnt ihr schauen, hier handelt es sich um innerartliche Kommunikation, weil da hinten ist ein Huit und hier ist ein Huit. Oder da hinten sitzt ein Zilpzalp, ich weiß, da hinten ist das Zilpzalpnest und da fliegt das Männchen die ganze Zeit durchs Geäst, um nach Nahrung zu suchen und ruft die ganze Zeit Huit, Huit. Das ist um dieses unsichtbare Band zum Weibchen oder umgekehrt aufrechtzuerhalten. Aber wenn dieses Huit schneller wird und die Körperhaltung des Vogels angespannt, der auf einer Stelle sitzt oder sich plötzlich hektischer bewegt als sonst, dafür müsst ihr natürlich wissen, was sonst bedeutet, hat es meist etwas auszusagen. Für mich ist der Zilpzalp super geeignet, um Fußgänger auf Waldwegen anzuzeigen. Und zwar genau deren Entfernungen. Sind die weit weg? Sind die genau unter ihm? Sind die vor ihm, entfernen die sich wieder. Und das sind typische Charakteristika des Zilpzalps. Und einen zweiten Vogel, den ich noch euch mitgeben möchte, weil der auch immer wieder in vielen E-Mails und so weiter auftauchte, ist der Rotschwanz. Wir haben den Gartenrotschwanz und den Hausrotschwanz. Hausrotschwanz ist einer, der sehr früh zurückkommt. Gartenrotschwanz, habe ich jetzt schon die ersten Meldungen gehört, ist jetzt Wohl auch in vielen Ecken schon zurück. Bei mir selber auf dem Hof brütet er nicht, aber in Belzig, da gibt es viele Ecken, wo man ihn hört und sieht. Und der Hausrotschwanz ist an menschliche Gebäude gebunden, obwohl ich ihn jetzt gerade bei mir auch oft in der Streuobstwiese hinten sehe. Ich weiß nicht, ob das die Brutpärchen sind, die hier vom Hof kommen, oder ob die da hinten auch in der Streuobstwiese irgendwo ein Nest gebaut haben. Jedenfalls ist der Hausrotschwanz erstmal ein gut sichtbarer Vogel. Ja, und einer der Frühaufsteher, der gut morgens zu hören ist und klar erkennbar durch seinen roten Schwanz und durch seine Körpersprache verrät der, ob er angespannt ist oder nicht. Er hat so ein Zucken mit dem Schwanz und so ein Knicksen dazu. Und wenn das zusammen mit seinem Kontaktruf etwas schneller abgespielt zu beobachten ist, dann ist dort in den meisten Fällen, würde ich mal sagen, auf einem Hof irgendwo eine Katze in der Nähe. Oder ein anderes Tier. Und das sind zwei Vögel, die sind leicht zu erkennen, sind häufig vorhanden und deswegen wollte ich sie heute hier noch mit reinschmeißen als gute Vertreter für unser Vogelsprache-Alphabet. Und will es damit für heute sein lassen. Und die Aufgabe ist, ihr habt zwei Möglichkeiten heute, angelehnt an die Mail vom Ludwig, der auf Federnsuche geht. Vielleicht probiert ihr einfach genau dieses gleiche, seht es als Spiel, diese Übung, Aufgabe aus, indem ihr was finden wollt. Nehmt mal eine Feder, euch die genau vorstellt, wie die auszusehen hat, den Wunsch aussprecht und ihn dann loslasst und euch völlig treiben lasst da draußen von den Dingen, die eure Aufmerksamkeit packen. Und das zweite ist, wenn ihr nicht auf Federsuche gehen wollt, achtet mal ganz genau auf Körpersprache. Nicht die Klangäußerung unbedingt, sondern sucht euch mal einen Vogel raus und versucht euch zu merken und einzuprägen, wann sagt euch die Körperhaltung, die Körpersprache dieses Vogels oder dieser Vogelart, der ist jetzt entspannt oder der ist jetzt angespannt, aufgeregt, nervös. Diesen Unterschied zu erkennen, weil bei Vogelalarmen ist immer erst eine körperliche Reaktion zu sehen, die uns häufig verloren geht und dann erst kommen Lautäußerungen und Rufe. Das soll es gewesen sein für heute. Wie immer Nachrichten, Geschichten, Fragen an die E-Mail-Adresse vogelpodcast@gmail.com und alles Weitere. In 2 Tagen. Ich wünsche euch frühlingshafte, vogelreiche Tage. Gehabt euch wohl und Tirili und Tirilo. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de. Oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.